Campus.
Sabrina war 2 Jahre in Concepción in Chile. 1 Jahr hat sie dort an der Uni studiert und 1 Jahr hat sie als Assistenzlehrerin an einer englischen Schule gearbeitet.
Ja, und du, Joyce, hast ja vorgestern mit ihr über die Highlights in Chile geredet, die sie da so erlebt hat. Also genau. Die Atacama-Wüste und Patagonien. Ja, wie Sabrina es fand und was man dazu erleben kann, das erfahrt ihr jetzt.
Sabrina, du hast mir vorhin schon voller Begeisterung von der Atacama-Wüste in Chile erzählt. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mir darunter nicht so viel vorstellen kann, außer Sand, weil es ja Atacama-Wüste heißt. Was hat dich denn dort so fasziniert?
Ja, genau. Also das war eigentlich die schönste Reise, die ich dort in Chile gemacht habe. Und ich dachte auch erst, dass es vielleicht gar nicht so was Besonderes ist. Aber ich muss sagen, ich war davor noch nie in der Wüste. Ich konnte mir darunter nicht so viel vorstellen. Und als ich dann dorthin gekommen bin, das war also eigentlich einzigartig, weil überall drumherum hat man noch die Anden. Das heißt, man sieht überall schneebedeckte Berge und gleichzeitig ist man in der Wüste. Und das war diese Kombination, die das so einzigartig gemacht hat für mich. Und es hat dann zwischenzeitlich auch geschneit. Das war ganz witzig. Wir waren dann auf 3000, 4000 Metern.
Also Wüste heißt nicht gleich Wüste, sondern ist also wirklich vielseitiger, als man denkt. Es gibt Berge,
ja,
es gibt,
es gibt Schnee. Seen, es gibt wahnsinnig viele Tiere, also Flamingos und viele Lamas habe ich gesehen und Guanacos und so weiter.
Wie viel Zeit hast du dir für die Atacama-Wüste genommen?
Oh, ich war nur 3 Tage dort und das war leider viel zu kurz. Also ich glaube, man bräuchte eine Woche. Eine Sache, die ich nicht geschafft habe, war zum Beispiel in den Salar de Uyuni zu fahren. Der ist in Bolivien und da wäre ich gerne noch hingefahren. Das ist eine Salzwüste. Von dem Ort San Pedro de Atacama kann man immer Tagestouren machen. Und das ist gut organisiert. Also man geht dann einfach zu einem Veranstalter, sagt, ich würde gerne da und dann hin. Dann schlagen die einem ein Angebot vor und dann macht man diese Reise, also diese Tagesreise einfach mit. Man wird sich vom Hotel abgeholt, da wo man übernachtet und dann wieder zurückgebracht. Ja, manchmal gibt es dann auch Verpflegung dabei und einem wird alles ganz schön erklärt. Also das ist dann auch sehr persönlich. Man fährt da nicht mit 40 Leuten rum, sondern eher mit 5.
Okay, also man lernt dann auch, was natürlich super ist, man lernt die Mitreisenden sogar näher kennen.
Ja, die kommen aus der ganzen Welt. Das ist auch sehr schön.
Und hast du die Atacama-Wüste mit Patagonien verbunden oder bist du getrennt?
Nee, das waren 2 individuelle Reisen für mich. Ja, ich war ja eigentlich in Zentralchile und deswegen hat sich das angeboten, das separat zu machen. Und Patagonien war auch toll, also was ganz anderes. Und die Landschaften dort ähneln vielleicht ein bisschen dem, was wir hier aus Europa kennen. Also vielleicht kann man das noch am ehesten mit Norwegen vergleichen.
Ach krass.
Landschaften, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Also sowas gibt es in Deutschland auf jeden Fall nicht. Und ja, das war auch ein tolles Erlebnis.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, also Patagonien, das hört sich ja sehr nach einem Land an, aber es ist ja eher gesagt eine Region, die aber halt nicht nur in Chile ist, sondern in Argentinien auch.
Genau, also in Chile und Argentinien.
Gibt es denn da zum Beispiel bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Naturphänomene, die du empfehlen würdest?
Ja, also es gibt den Nationalpark Torres del Paine. Da war ich auch. Da kann man mehrere Wanderungen machen, 5 Tage lang oder länger wandern. Das habe ich leider nicht geschafft. Da habe ich nur eine Tageswanderung gemacht oder 2 Tageswanderungen jeweils. Ist auch ein bisschen schade gewesen, dass ich das nicht geschafft habe mit dieser längeren Tour, aber es wäre noch ein Grund, zurückzukehren. Ja, diese Torres del Paine sind halt ganz hohe, spitze Berge und dann gibt es natürlich ganz viele Gletscher.
Was ist denn dann der entscheidende Unterschied zwischen der Atacama-Wüste und Patagonien? Weil in der Atacama-Wüste gibt es ja zum Beispiel auch Schnee oder auch Gletscher. Die gibt es ja in Patagonien auch.
Ja, aber also die Atacama-Wüste ist wirklich eine Wüste. Die kann man sich dann braun vorstellen. Braun, orange in diesen erdfarbenen Tönen. Und Patagonien ist halt grün und blau und ganz, also auch sehr kalt. Es ist eigentlich genau das Gegenteil voneinander. Und deswegen war das so schön, weil es eigentlich doch ziemlich viele Gemeinsamkeiten gibt. Schneebedeckten Berge gibt es in beiden Region, aber das liegt halt daran, dass die Anden also durch ganz Südamerika verlaufen, durch ganz Chile. In Patagonien ist es wirklich so kalt, dass es im Sommer, glaube ich, nicht wärmer als 15 Grad wird. Mhm. Und da ist ein wahnsinnig starker Wind. Man sieht auch, dass die Bäume schräg wachsen, weil der Wind so stark ist.
Okay, ja. Krass. Also das ist ja schon, das ist auf jeden Fall auch eine Sehenswürdigkeit, die man vielleicht sehen sollte, schräge Bäume in Patagonien.
Ja, meistens sind es die kleinen Sachen, die dann einen dann beeindrucken.
Genau,
ein schönes Erlebnis, ein schönes Erlebnis in Patagonien war auch, also eines der schönsten, die ich dort in Chile gemacht habe, war, auf eine Pinguininsel zu fahren. Und auf dieser Pinguininsel, Isla Magdalena heißt sie, leben 100.000 Pinguine. Man hat einen kleinen Weg, den man dann entlang gehen kann. Der ist zu beiden Seiten abgesperrt, wenn man nicht das Gebiet der Pinguine betreten soll. Aber trotzdem ist man ganz nah dran. Also man könnte einen Pinguin quasi in einen Rucksack packen und mitnehmen. Das haben wir dann natürlich nicht gemacht. Aber es wäre möglich und es war ganz toll auf dieser Insel, also mit den ganzen Pinguinen, dass man die Möglichkeit hat, die Tiere so nah zu sehen. Und ja, Pinguine sind übrigens sehr, sehr laut. Also,
ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Ich auch nicht.
Und kleiner Funfact zwischendurch, Pinguine schubsen ihre Artgenossen ins Wasser, um zu gucken, ob da unten ein Seelöwe lauert.
Oh,
das habe ich auch nicht gewusst. Da war ich ein bisschen geschockt von den süßen Pinguinen, als ich das gehört habe.
Köln Campus.
Okay, du warst ja jetzt, hast ja auf jeden Fall sehr viel in Chile gesehen, hast Patagonien und die Atacama-Wüste bereist. Du warst aber auch in Peru. Und zwar bei dem UNESCO-Weltkulturerbe auf 2500 Metern Höhe. Und zwar Machu Picchu, das ist die Ruinenstadt der Inkas. Und wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es auch verschiedene Wanderwege da hoch.
Also ich bin mit dem Zug dorthin gefahren zu dem Ort, der heißt Aguas Calientes. Das Problem war natürlich wieder die Zeit. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, da die Wanderung zu machen. Hm. Was wir aber gemacht haben, war von dem Ort Aguas Calientes dann hochzulaufen.
Okay.
Und das war wegen der Höhe, denke ich, wegen den 2500 Metern, wahnsinnig anstrengend. Also nach jedem Schritt ist man quasi schon kaputt und dann muss man verschnaufen, dann geht es wieder weiter. Einen Schritt und dann verschnauft man wieder. Ja, und das hat dann 2 Stunden gedauert, bis wir oben waren. Das kann ich nur jedem empfehlen, das einmal zu machen. Das muss man einmal in seinem Leben gesehen haben.
Bist du eigentlich krank geworden dann von der Höhe? Also es gibt ja sowas wie Höhenkrankheit.
Ja, genau. Ich hatte mich vorher im Internet informiert, hatte gelesen, dass jede 5. Person davon betroffen ist, von dieser Höhenkrankheit. Und ich wusste in diesem Moment schon, dass es mich treffen wird. Und natürlich war es auch so. Also ich habe ein paar Tage lang ganz schön darunter gelitten. Das lag wahrscheinlich aber auch daran, dass wir ziemlich schnell auf diese 3000 Meter gekommen sind. Naja, ohne uns dran zu gewöhnen. Mhm. Und dann waren wir erstmal ein paar Tage auf diesen 3000 Metern oder noch höher. Einmal waren wir sogar auf 5000 Metern. Das war ganz schlimm. Und meine Knöchel waren ganz angeschwollen. Ich hatte, glaube ich, Fieber. Ich weiß nicht, was zusammenhang.
Ach so, meine Güte.
Aber es ging mir einfach richtig schlecht. Kopfschmerzen, kein Appetit. Ich wollte einfach ganz halt nur schlafen. Ich war richtig schlapp und müde. Und irgendwann, also wir haben uns dann, meine Reisebegleiterin ist auch so. Und wir haben uns dann irgendwann Medizin aus der Apotheke geholt. Und das hat dann relativ gut geholfen. Man soll ja auch diesen Tee von den Coca-Blättern trinken. Ich habe das zwar die ganze Zeit gemacht, aber ja, die Medizin hat dann wirklich besser geholfen. Aber da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es passieren kann.
Kann man denn eigentlich im vornherein etwas dagegen tun? Also kann man das irgendwie vorbeugen?
Ja, das Einzige, was hilft, ist, dass man sich langsam an die Höhe gewöhnt. Okay. Aber ich glaube, das schaffen die wenigsten. Also das ist einfach nicht organisatorisch so möglich. Ja.
Konnte man denn auch vor Ort mehr über die Ruinenstadt erfahren?
Ja, auf jeden Fall. Also man hätte dort eine Tour machen können. Da waren ganz viele Guides, die dann Touren angeboten haben. Das wollten wir aber nicht machen, da wir uns einfach selbst ein bisschen unabhängiger sein wollten und dann selbst alles erkunden wollten. Soweit ich mich erinnere, konnte man viel nachlesen. Und ich habe das eigentlich so gemacht, ich habe alles erstmal auf mich wirken lassen dort. Ich wollte eigentlich, nicht so viel dazu in dem Moment lesen, sondern ich habe dann später darüber noch gelesen und habe dann ja, mich darüber informiert, was ich jetzt genau gesehen habe. Hatte natürlich auch schon davor was gelesen. Es war einfach schön, das zu erleben in diesem Moment. Und dieses Gelände ist wahnsinnig groß. Also da kann man auch stundenlang herumlaufen und zu anderen Plätzen, die man gar nicht jetzt so unbedingt kennt. Also man kann dann noch zu ganz anderen Ruinen laufen. Das haben wir auch gemacht und dann waren wir den ganzen Tag dort. Wir sind morgens um 5 Uhr los, damit wir früh da sind, wo nicht so viele Touristen da sind. Und ja, waren dann abends irgendwann ganz spät wieder zurück in dem Hostel, weil wir das ja auch genießen wollten.
Man hört auf jeden Fall raus, dass du sehr viel Erfahrung mit Reisen in Chile und Peru gemacht hast. Wie hast du dich denn als Reisende dort gefühlt?
Ich muss sagen, ich habe mich schon sicher gefühlt. Natürlich muss man immer auf seine Sachen aufpassen, vor allem an den Busbahnhöfen, dass man seinen Rucksack nicht aus den Augen verliert. Okay. Und
also so wie hier auch in Deutschland?
Genau, ich habe mich eigentlich nicht anders verhalten als hier. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Also wir haben gesagt, wir sind immer mit den Bussen gefahren. Das macht man eigentlich so, dort so, vor allem in Chile. Das klappte wunderbar. Also wenn gesagt wurde, der Bus fährt um 12 ab, dann ist er um 12 abgefahren. Mhm. Es ist nicht so, dass es, wie man sich das vielleicht stereotypisch vorstellt, dass das alles später losgeht. Nein, das ist überhaupt nicht so. Und ich habe mich sehr sicher gefühlt. Außer vielleicht in den Bussen in Peru und Bolivien ein bisschen, also vor allem nachts. Mhm. Die Straßen dort sind, glaube ich, nicht die besten und dann hat es ganz schön geschaukelt in der Nacht. Und wenn man nicht weiß, wo man gerade ist, wenn alles um einen herum dunkel ist, dann kriegt man schon ein bisschen Angst, weil es dann so stark schaukelt, dass man Angst hat, dass der Bus umkippt.
Oh Gott.
Und ja, also da hatte ich schon ein bisschen Angst, das muss ich schon sagen. In Peru und Bolivien sind so viele Touristen auch unterwegs, die auch mit diesen Bussen fahren. Man ist auf jeden Fall nie der einzige Ausländer, die einzige Ausländerin dort in einem Bus. Und da kann man sich auch deswegen an die anderen Touristen halten, wenn man jetzt ein Problem mit irgendetwas hat.
Hast du denn noch irgendwelche Tipps für uns?
Ja, also ich finde, es ist wichtig, dass man weiß, dass die Leute dort kaum Englisch reden. Also eigentlich fast niemand. Und deswegen wäre es schon gut, wenn man Spanisch beherrscht und am besten sogar lateinamerikanisches Spanisch. Also vor allem in Chile ist es sehr schwierig, die Leute zu verstehen, wenn man mit spanischem Spanisch dorthin kommt. Mhm. Und es sehr viele Wörter gibt, die man einfach nicht in anderen Ländern benutzt. Also diese Chilenismus, die Modismen, die es nur in Chile gibt. Naja, und da ist es schon wichtig, sich mit den Leuten verständigen zu können, wenn man zum Beispiel auch Tickets vor Ort bucht, die auch oft nicht übers Internet buchen kann, oder wenn man etwas nachfragen möchte. Ja, manche jungen Leute können schon Englisch, aber das sind wirklich nur weniger, also es wäre besser, Spanisch zu können. Aber ich muss sagen, die Leute sind sehr hilfsbereit und freundlich und ich hatte nie Probleme damit, dass ich jetzt nicht zurechtgekommen wäre. Man muss auf jeden Fall fragen. Das habe ich gemerkt. Sonst kommt man nicht zurecht. Und wenn man nicht weiß, wo man ein Ticket kaufen muss, dann muss man fragen. Ja, und als letzter Tipp vielleicht noch, wenn man nach Peru reisen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall überlegen, ob man nicht auch noch nach Bolivien gleichzeitig reist, weil das lässt sich gut miteinander kombinieren. Und Bolivien fand ich auch ganz toll und es ist sehr nah. Das heißt, man würde auch beides gut zeitlich schaffen.
Die Atacama-Wüste, Patagonien und Machu Picchu, das waren für Sabrina Wagner die Highlights auf ihrer Reise durch Chile und Peru. Vielen Dank, Sabrina. Wir spielen euch jetzt Chino y Nacho mit Tu Caballero.
www.kölncampus.com